Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach der Welle gewalttätiger Proteste von Muslimen wegen eines islamfeindlichen Films aus den USA hat sich die Lage heute etwas beruhigt. Weitere Demonstrationen, auch in nicht-muslimischen Ländern wie Australien und Frankreich, verliefen unblutig. Der UN-Sicherheitsrat hatte die jüngsten Gewaltausbrüche aufs Schärfste verurteilt. Das Terrornetzwerk Al-Qaida rief unterdessen Muslime in aller Welt zu weiteren Angriffen auf US-Botschaften und Diplomaten auf.
Eine Mauer in Kairos Stadtzentrum, eilig aufgebaut, um die US-Botschaft zu schützen. Gleich daneben die Feuerwehr löscht letzte Brandherde, überall noch Zeichen der Unruhen der vergangenen Tage. Die Polizei hat mittlerweile die Lage unter Kontrolle, aber nur, weil sich die Randalierer zurückgezogen haben. Ortswechsel Afghanistan, aufgebrachte Demonstranten lassen ihrem Zorn freien Lauf. Es sind hier die gleichen Parolen gegen den Westen wie zuvor in der arabischen Welt. Ungläubige haben unseren geliebten Propheten beleidigt. Deshalb demonstrieren wir, um zu zeigen, wie wütend wir sind und dass wir Muslime jetzt zusammenstehen. Im Süden Afghanistans haben die Taliban einen NATO-Stützpunkt angegriffen mit Kleinwaffen und Granaten. Als Grund nannten sie das Mohammed-Video. Dabei wurden 2 US-Soldaten getötet und 18 Taliban-Kämpfer. Der britische Prinz Harry ist auf diesem Stützpunkt stationiert, blieb aber unverletzt. Etwa zur gleichen Zeit in den USA, ein mutmaßlicher Macher des islamfeindlichen Internetvideos ist aufgetaucht. Hier begleitet ihn die Polizei aus seinem Haus. Er soll ein 55-jähriger koptischer Christ sein. Die Bundespolizei hat ihn befragt, auf freiwilliger Basis. Denn er wurde weder verhaftet noch festgenommen.
Ein Dossier mit Hintergründen und Interviews zum Thema finden Sie auf tagesschau.de. Papst Benedikt XVI. Hat sich auf seiner Libanon-Reise für eine Erziehung zum Frieden ausgesprochen. Am zweiten Tag seines Besuchs redete Benedikt vor Politikern und Religionsführern, unter ihnen viele muslimische Vertreter. Auf die Proteste gegen das islamfeindliche Video ging er nicht direkt ein, mahnte jedoch, Entschuldigungen zu akzeptieren. Am Abend appellierte Benedikt an junge Gläubige, eine gemeinsame Zukunft von Christen und Muslimen aufzubauen. Der neue UN-Sondergesandte Brahimi ist in Damaskus erstmals mit Syriens Staatschef Assad zusammengekommen, um über eine Lösung des Konflikts zu beraten. Brahimi bezeichnete die Krise als sehr ernst und warnte vor einer Ausweitung der Kämpfe. Gleichzeitig betonte Brahimi aber nach dem Treffen, auch Assad erkenne den Ernst der Lage.
Der Syrien-Sondergesandte Brahimi vor dem wichtigsten Treffen seines Besuchs in Damaskus mit Hochgeschwindigkeit über gesperrte Straßen bis zum Präsidentenpalast. Es war das erste Gespräch zwischen Präsident Assad und dem algerischen UN-Diplomaten, der vom Regime und den Rebellen ein sofortiges Ende der Gewalt fordert und bald einen neuen Friedensplan vorlegen will. Nach dem Treffen sagte der Nachfolger von Kofi Annan, dass die Krise sich verschlimmere und eine Bedrohung für die Region darstelle. Dennoch vorsichtiger Optimismus. Meine Mission bleibt schwierig, aber wir müssen solche Versuche weiterhin unternehmen. Ich habe es nicht versucht, um einen schnellen persönlichen Erfolg für mich zu erzielen. Ich habe diesen Versuch unternommen, weil ich sehr optimistisch bin, dass ich, auch wenn es nur ein wenig sein sollte, dem syrischen Volk helfen kann. Fast überall im Lande setzte die syrische Armee ihre Angriffe gegen Stellungen von Aufständischen fort, wie hier in Homs. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind seit dem Ausbruch der Aufstände mehr als 20.000 Syrer umgekommen. Die ganze Nacht über und auch am Morgen hatte man in Damaskus Explosionen gehört. Dabei wurde auch wieder die Luftwaffe eingesetzt, wie Beobachter in Damaskus bestätigen.
Lakhdar Brahimi hat vor zu großen Erwartungen an seine Mission gewarnt und er hat recht damit. Denn an den beiden großen Fakten, die schon Kofi Annan zum Scheitern brachten, hat sich nichts geändert. Erstens, Russland und China unterstützen das Regime weiterhin. Und zweitens, die internationale Gemeinschaft ist weiterhin untätig. Sollte sich daran nichts ändern, wird das Blutvergießen in Syrien weitergehen.
Die Regierungskoalition streitet über Konsequenzen aus den Ermittlungspannen in der Neonazi-Mordserie. Verteidigungsminister de Maizière wies die Forderung von Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger zurück, den militärischen Abschirmdienst aufzulösen. Der MAD sei für den Schutz deutscher Soldaten im Ausland wichtig, sagte er der Frankfurter Rundschau. Dem Dienst wird vorgeworfen, Akten zu einem der Rechtsterroristen zurückgehalten zu haben. Ein Jahr vor der Bundestagswahl steckt die SPD ihre Positionen ab. Auf einem Zukunftskongress meldete Fraktionschef Steinmeier für seine Partei Anspruch auf die Regierungsübernahme an. Rot-Grün sei die Koalition der Zukunft. Der frühere Finanzminister Steinbrück rief die SPD auf, sich offensiver zu Erfolgen ihrer Regierungszeit bis 2009 zu bekennen. Steinbrück gilt neben Steinmeier und SPD-Chef Gabriel als möglicher Kanzlerkandidat.
Ist er der Kanzlerkandidat? Berichte über eine interne Festlegung sorgten zunächst für Unruhe und Gesprächsstoff auf dem Zukunftskongress der SPD. Demonstrativ präsentierte sich noch einmal die Troika. Der Fraktionschef gab kämpferisch die Richtung vor. Die SPD positioniert sich für die Regierungsübernahme 2013.
Wir wollen eine Regierung von vorne führen, und zwar dauerhaft und über die nächsten Jahre hinweg.
Klare Ansage, keine große Koalition, kein Juniorpartner unter Merkel. Die Themen sind gesetzt, soziale Gerechtigkeit, Mindestlöhne, bessere Bildung. Fehler seien zwar gemacht worden, dennoch ein offensives Bekenntnis zur Agenda 2010 und der Reformpolitik.
Etwas mehr Stolz, etwas mehr Selbstbewusstsein. Ich rede nicht von Überheblichkeit. Über das, was uns gelungen ist in dieser Zeit, täte dem öffentlichen Erscheinungsbild der SPD ganz gut.
Es dürfte einer der letzten Auftritte der Troika gewesen sein. Sie gilt schon länger als Auslaufmodell. Die Kandidatenfrage wird beteuert, ist dennoch weiter offen.
Nein, wir haben ja verabredet, dass wir die Frage der Kanzlerkandidatur Ende des Jahres, Anfang des kommenden Jahres, spätestens nach der Landtagswahl in Niedersachsen klären.
Entschiedenes Dementi also, keine Vorentscheidung.
Die Themen sind gesetzt, der Kandidat nicht. Keiner der drei kommt derzeit aus der Deckung. Offiziell wird am bekannten Fahrplan festgehalten, doch intern mehren sich die Stimmen, die Kandidatenfrage bis spätestens Anfang Dezember zu entscheiden.
Der Zeitplan der EU-Kommission für eine europäische Bankenunion steht auf der Kippe. Bei ihrem Treffen in Nikosia konnten die Finanzminister der Eurozone nicht alle Konfliktpunkte ausräumen. Einige EU-Mitglieder, darunter auch Deutschland, haben noch immer grundsätzliche Bedenken. Umstritten ist unter anderem, ob die geplante Bankenaufsicht alle Geldhäuser der Euro-Länder überwachen soll, um künftige Krisen zu verhindern.
Wie Banken ganze Staaten in Probleme stürzen können, das hätten Europas Finanzminister gleich hier in Nikosia studieren können. Allein diese Bank braucht Hilfen von fast 2 Milliarden Euro, mehr als ganz Zypern in einem Monat erwirtschaften kann. Solche Lasten sollen nun auf die Steuerzahler in ganz Europa abgewälzt werden. Aber erst, wenn eine europäische Aufsicht die Banken strenger kontrolliert. Doch das, so merkten heute die Finanzminister, wird schwieriger als gedacht. Besonders quer liegen die Nicht-Euro-Länder. Wir können vor allem nicht akzeptieren, dass die Bankenaufsicht bei der EZB angesiedelt wird, wo wir kein Mitglied sind und wo unsere Banken kontrolliert werden sollen, ohne dass wir mitbestimmen können. Dass die EZB, Europas Zentralbank, die Bankenaufsicht übernehmen soll, wirft nahezu unlösbare Probleme auf. Zwar haben Europas Regierungschefs das im Juni beschlossen, aber viele Finanzminister rudern schon zurück.
Die EZB muss stark beteiligt sein. Es darf aber nicht mit der Geldpolitik, es darf nicht irgendwie die Unabhängigkeit der EZB tangieren.
Wie das gehen soll, auch dafür wurde das Rezept hier noch nicht gefunden. Schon deshalb wachsen die Zweifel, dass die neue Bankenaufsicht bis zum kommenden Jahr geschaffen werden kann. Aber die Problemländer in Südeuropa berufen sich auf Beschlüsse des letzten EU-Gipfels und machen Druck. Sie wollen das Geld schnell, die dafür vorgesehenen Bedingungen sind weniger wichtig. Es ist der typische europäische Konflikt. Die gebenden Länder im Norden wollen erst zahlen, wenn es wirksame Kontrollen gibt. Aber die zu schaffen, ist offenkundig schwieriger, als sich das die Regierungschefs in ihren Brüsseler Nächten vorstellen konnten.
In der spanischen Hauptstadt Madrid haben zehntausende Menschen gegen die Sparpolitik der Regierung protestiert. Am sogenannten Marsch auf Madrid nahmen Menschen aus allen Regionen des Landes teil. Die Demonstranten kritisieren die von Ministerpräsident Rajoy geplanten Einschnitte ins Sozialsystem und fordern eine Volksabstimmung über die Maßnahmen. Sie werfen der konservativen Regierung vor, ihre Wahlversprechen gebrochen zu haben.
Mit einem Protestmarsch haben zehntausende Regierungsgegner in Moskau gegen den russischen Präsidenten Putin demonstriert. Mehrere Oppositionsgruppen hatten zum sogenannten Marsch der Millionen aufgerufen. In Sprechchören rief die Menge immer wieder Russland ohne Putin. Anhänger der Punkband Pussy Riot forderten die Freilassung der drei inhaftierten Bandmitglieder und anderer politischer Gefangener. Ein massives Aufgebot von 7000 Sicherheitskräften sollte für Ordnung bei der ersten Großdemonstration seit 3 Monaten sorgen. Gewalttätige Zusammenstöße gab es nicht.
In der Bundesliga wurde heute nicht nur um Punkte gekämpft, sondern auch für mehr Toleranz im Fußball geworben. Geh deinen Weg, lautet das Motto einer Integrationskampagne, an dem sich alle Vereine beteiligen. Schirmherrin ist Bundeskanzlerin Merkel, die eigens zur Partie Dortmund-Leverkusen anreiste. Die weiteren Ergebnisse: München besiegte Mainz 3:1, Gladbach unterlag Nürnberg 2:3 und Stuttgart und Düsseldorf trennten sich 0:0. Im Spiel Greuther Fürth gegen Schalke steht es kurz vor Schluss 0:1. Bereits gestern spielte Augsburg gegen Wolfsburg 0:0. Morgen trifft Freiburg auf Hoffenheim und Frankfurt auf Hamburg. Die Tabelle wird von Bayern München angeführt. Hannover jetzt Zweiter, punktgleich dahinter Meister Dortmund und Nürnberg. Es folgen die Aufsteiger Frankfurt und Düsseldorf. Hälfte 2 führt Bremen an, danach Leverkusen und Greuther Fürth. Ohne Zähler bisher der HSV und Schlusslicht Hoffenheim. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 16. September.
Das Hoch über Mitteleuropa beschert uns einen sonnenscheinreichen Sonntag. Allerdings müssen sich zuvor noch Frühnebelfelder auflösen, die sich in der feuchten Luft bilden. Der Norden Deutschlands hat noch zu tun mit den Wolken des Tiefs über dem Nordmeer. Abseits der Wolken im Norden und dichter Nebelfelder ist es heute Nacht oft klar. Am Tag in der Südhälfte viel Sonne, sobald sich der Nebel gelichtet hat. Auch im Norden und Nordosten wird es immer freundlicher. Nur über den Nordwesten ziehen weitere Wolkenfelder durch. Der Wind wird im Norden mäßig, bei Seewind frisch bis stark, im Süden schwacher Wind. In der Nacht 13 Grad auf Sylt, 3 Grad in einigen Bergtälern Süddeutschlands. Am Tag 18 Grad in Nordfriesland und 24 Grad am Oberrhein. Am Montag erst örtlich Nebel, dann Sonne, nur im Norden und Nordwesten stellenweise Schauer. Am Dienstag ist es im Süden und im Südosten noch für längere Zeit freundlich, sonst hier und da Schauer. Am Mittwoch im Südosten Regen, im Norden und Westen Schauer und kurze Gewitter. Dazwischen ist es freundlich und trocken.
Um 22.35 Uhr begrüßt Karin Mioska Sie zu den Tagesthemen. Wir berichten von der schwierigen Mission des Papstes im Libanon und wir erzählen vom Schicksal behinderter Kinder, die von den Nazis ermordet wurden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.